Und zwar ist es so, dass vor vielen Jahren es einen Schriftsteller gegeben hat, der eine Geschichte geschrieben hat, für die er damals ausgelacht wurde. Dieser Mann hatte den Namen Tolkien. Und sein bester Freund war C.S. Lewis. Beide waren Schriftsteller und beide waren Christen. Beide gehörten aber auch dem Ink-Club an. Das war ein Club von Schriftstellern, die sich trafen, um sich gegenseitig ihre Werke vorzulesen. Als Tolkien von seiner Idee erzählte, eine Geschichte zu schreiben von einem Land, das es nur in seiner Fantasie gibt, mit guten und mit bösen Wesen da drin, die gegeneinander kämpfen, und kleinen Hobbits, die darin Abenteuer erlebten, da nahm ihn niemand ernst und sie lachten ihn aus. Sowas wird niemand lesen, sagten sie zu ihm. Nur sein Freund Lewis hielt zu ihm, der bekannt war ja durch diese Narnia-Bücher. Tolkien kniete sich richtig rein und er schuf nicht nur ein Reich, sondern er zeichnete richtige Landkarten und er fand sogar eine eigene Sprache, die in diesem Land gesprochen wurde. Es war wie eine eigene Welt, die er erschuf in seiner Fantasie. Heute wissen wir alle, was diese Hobbit- und Herr der Ringe-Bücher für ein riesiger Erfolg geworden sind. Aber es war die Gabe eines Mannes, von einem Reich zu erzählen, das es vorher nicht gegeben hat. Und vor kurzem fragte ich einmal eine ältere Frau, die einer christlichen Gemeinschaft angehört, wie sie mir denn das Reich Gottes erklären würde. Und die, Reich Gottes, sagte ganz spontan heraus, Reich Gottes, das ist ja wie wenn man einem Mann erklären müsste, wie es ist, ein Kind auf die Welt zu bringen. Und dann habe ich nur gedacht, puh. Also für Menschen, die noch keine Geburt hatten, ist es wohl sowas von schwer zu verstehen. Und so geht es mir heute Morgen. Ich möchte euch heute zum Einstieg in unsere neue Reihe, es geht um mehr, von etwas erzählen, das gar nicht so leicht in Worte zu fassen ist. Wir kennen alle den Begriff Reich Gottes. Aber ganz ehrlich, was ist das Reich Gottes? Und wie erkläre ich das Reich Gottes, dass jemand, der davon noch nichts gehört hat, es auch wirklich versteht? Ich bin mir sicher, ihr habt alle schon mit diesem Reich Gottes zu tun gehabt. Aber das wirklich zu erklären, das in Worte zu fassen. So bitte ich also um Nachsicht, denn ich bin kein so begabter Tolkien. Wenn es mir vielleicht nicht so flüssig und ich vielleicht ein bisschen holprig von den Lippen kommt, aber ich werde mir allergrößte Mühe geben, euch es so bildhaft wie möglich darzustellen. Zunächst eine Definition von Reich Gottes. Zunächst handelt es sich beim Reich Gottes um Gottes unbeschränkte Herrschaft über die ganze Welt, über das Reich der Natur und das Reich des Geistes. Dann aber ist Reich Gottes noch etwas anderes, nämlich jene Gottesherrschaft, der man sich unterordnet und unter der man Gott willig und mit Freuden dient. Das Reich Gottes ist also immer zugleich ein gegenwärtiges und ein zukünftiges Reich. Es ist weder eine rein irdische, noch eine rein überirdische, noch eine rein geistige Größe. Also eine einseitige Auffassung würde den Begriff Reich Gottes in unbiblischer Weise einengen und verkürzen. So die Definition. Wir haben sie alle verstanden, wir haben wieder was gelernt, wir können wieder was weitergeben. Ist es so? Ja, ist wirklich so. Also im Alten Testament berichtet uns die Bibel von den Anfängen des Reich Gottes und was sich auf dieser Erde so diesem Reich Gottes entgegengestellt hat. Gott hat damals mit der Sendung Israels versucht, seine Königsherrschaft durchzuführen. Also Gott erwählte ein Volk und er stellte es unter seine besondere Leitung. Mit dem Ziel, dass durch dieses Volk alleine andere Völker Gottes Wesen offenbart wird. Um Israel mit diesem hohen Auftrag auszurüsten, sandte Gott seine Propheten, durch deren Mund er selber seinem Volk Unterweisung gab und sie leitete. Alles war super durchdacht. Es war super geplant gewesen, aber es gab ein Problem. Und das Problem war das Volk Israel selber. Wenn etwas der Entfaltung der Gottesherrschaft sich auf Erden in den Weg stellte, dann war es Israel selbst. Es widersetzte sich je länger, je mehr der Leitung Gottes, und das können wir in den Gerichtspredigten der Propheten entnehmen, die immer wieder diese Sturheit Israels anprangerten. Das Volk hat Gott sich selbst ausgesucht und erwählt, aber es musste daraufhin harte und tiefe Wege beschreiten. Es folgte diese babylonische Gefangenschaft und die immer wiederkehrende Unterwerfung unter fremden Mächten. Das war ihr Los, so wollten sie es haben. Und das Interessante ist aber, dass Gott seinen Plan mit ihnen nicht aufgab. Wir als Leser, die wir im Alten Testament das lesen, wir hätten das Volk Israel schon lang zum Mond geschossen. Aber Gott hält an ihnen fest. Und ganz nebenbei, wie oft bin ich froh gewesen, dass Gott nicht mich zum Mond geschossen hat. Er hält auch an mir fest und er hält auch an dir fest. Und die Propheten bekommen gesagt, dass sie von dem kommenden Reich verkünden sollen, in dem Gottes Gedanken mit Israel und den Völkern zur Vollendung kommen werden. Von Jerusalem aus wird dieser Plan Gottes über die ganze Völkerwelt sich ausbreiten. Die Völker werden nach Gottes Wort fragen. So haben es die Propheten verkündigt. Schwerter sollen zu Pflugscharen umgeschmiedet werden und der Friede soll eingeläutet werden. Und dann wird Israel ein Segen mitten auf Erden sein. Und aus diesem Reich wird ein König aus dem Geschlecht Davids heraufführen, der Gottes Recht und Gerechtigkeit lehren wird. Und das ist ganz interessant, wo wir es jetzt gerade von den Reichen hatten, dass in Daniel 7 die Reiche dieser Welt benannt werden. Als mächtige Reiche, so wie diese Perserreiche oder die römischen Reiche. Aber wer das schon mal gelesen hat in Daniel Vers 7, diese Reiche werden mit tierhaftem Charakter benannt. Da wird vom Widder und vom Ziegenbock gesprochen. Und dieses kommende Reich hat im Gegensatz dazu ganz menschliche Züge. Es wird gesprochen, dass es sich repräsentieren wird durch einen Menschensohn, der da kommen wird. Es wird alle vorangegangenen irdischen Reiche ablösen und an ihre Stelle treten. Und in diesem kommenden Gottesreich gibt es eine neue Lebensordnung, die dem Willen Gottes entspricht. Soweit aus dem Alten Testament. Und nun schauen wir mal uns an, was das Neue Testament darüber sagt. Wir beginnen bei Johannes der Täufer, wie auch bei Jesus, die beide erklären zu Beginn ihres Auftretens, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Johannes der Täufer sagt sogar, dass der, der nach mir kommt, dieses Reich aufrichten wird. Und dann passiert etwas, das eine gewisse Spannung auslöst. Denn in Jesus, seinen Predigten, spricht Jesus davon, dass das Reich Gottes einmal vor der Türe stehe und dass es in ihm bereits gekommen sei. Und dann als Drittes sagt er noch, dass man aber wiederum um sein Kommen beten müsse. In den Gleichnissen von Jesus spricht er von Wachstum des Reiches, einen Prozess, der zu Veränderungen gebracht wird durch ein machtvolles Eingreifen Gottes. Also wenn wir die Worte von Jesus da ernst nehmen, dann, und wenn wir die glauben, dann ist das Reich Gottes eine allmählich werdende und wachsende, sich entfaltende Größe. Und es ist in ihm angebrochen, aber doch noch irgendwas Zukünftiges. Schon komisch. Manche von euch werden jetzt sagen, das verstehe ich nicht, das widerspricht sich doch. Vielleicht haben manche schon von euch mal den Satz gehört, schon jetzt noch nicht. Schon jetzt noch nicht. Klingt total widersprüchlich, ist aber logisch, wenn man sich's genauer anschaut. Schon jetzt bezieht sich darauf, dass das Reich Gottes schon jetzt in der Welt ist. Es ist angebrochen und durch Christus können wir Teil davon werden. Dieses noch nicht bezieht sich auf die Zukunft. Und das heißt, dass das Reich Gottes noch nicht in der Vollendung ist. Es wächst noch und es entwickelt sich. Und da gehört die Gemeinde dazu bis hin zum tausendjährigen Reich, wo Christus regieren wird. Und danach das Gericht und dann das Himmelreich. Übrigens, lasst euch nicht verwirren, Reich Gottes und Reich des Himmels, wie es öfters bei Matthäus vorkommt, sind identisch. Das sind die gleichen Aussagen und das Gleiche wird damit gemeint. Also Jesus selbst ist der von Gott gesandte König dieses Reiches. Damals hat er sich durch seinen Einzug in Jerusalem, wo er auf seinem Esel eingeritten gekommen ist, und dann gab er Zeugnis vom Hohen Rat und vor Pilatus, und da hat er sich als König zu erkennen gegeben. Sein Reich, das hat geistlichen Charakter. Es ist nicht von dieser Welt, wie Erik vorhin gesagt hat. Fleischliche Waffen können nicht angewendet werden, um es aufzurichten. Wer dieses Reich sehen will und darin hineinkommen möchte, muss aus dem Geist geboren werden. Wir können nicht aus eigener Kraft heraus dieses Reich betreten. Und deshalb gehört das Reich Gottes nicht nur den Juden, sondern allen, die Christus ihren Herrn und Retter nennen. Das ist für die damalige Zeit natürlich unglaublich gewesen. Hat niemand verstanden. Ich selbst auch habe gedacht, puh, ist aber kompliziert. Kompliziert, aber doch irgendwie einfach. Die Bergpredigt wird mit Recht sowas wie das Grundgesetz dieser neuen Königsherrschaft genannt. Hier werden die grundlegenden Verhaltensregeln aufgezeigt, die für dieses Gottesreich gelten. Ganz interessant, die Bergpredigt ist sowas wie das Grundgesetz von diesem Gottesreich. Schon allein, was wir am Anfang der Bergpredigt das Vaterunser nennen, da ist das Gebet, welches Jesus uns lehrt, so sollt ihr beten. Und in diesem Gebet, da heißt es, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also Jesus lehrt uns, dass wir beten sollen, dass der Vater seine Königsherrschaft aufrichte. Mit anderen Worten will er, dass Gott in mir regiert, dass Gott in mir regiert und er soll in dir regieren. Sein Reich soll in uns sichtbar werden, damit die Welt erkennt, wem wir dienen. Und das ist ein interessanter Gedanke. Erkennt ihr diesen genialen Gedanken Gottes dahinter? Denn durch Gemeinschaft und Gemeinde von Dienern wird sein Reich sichtbar gemacht. Das ist eine super Idee. Sein Reich wird sichtbar gemacht durch diejenigen, die ihm dienen, in denen er regiert. Und dann geht es weiter, in Vers 19. Da heißt es, sammelt euch keine Reichtümer und Schätze hier auf Erden. Sammelt lieber Schätze im Himmel. Wie geht denn das? Wie sammle ich mir Schätze im Himmel? Die Antwort ist simpel. Es sind Menschen. Wisst ihr, was Gott am wichtigsten ist? Es sind Menschen. Das heißt, er hat seinen Nachfolgern so sehr vertraut und er traut seinen Nachfolgern das an, was Gott am wichtigsten ist. Wofür er seinen eigenen Sohn nicht mal geschont hat. Und das sind Menschen. Schätze hier auf Erden wie Ruhm, mein Titel, was ich bin und was ich habe, was ich trage, was ich fahre. Das sind sowas von wertlos vor Gott. Was wirklich Wert hat vor ihm, was wirklich Schätze im Himmel bringt, sind das, was du für den Menschen tust, sei es in Hilfe, sei es in Materiellem, sei es im Körperlichen oder sei es in Geistlichem. Was auch immer du tust, damit jemand Christus in dir erkennt, dann sammelst du Schätze. Wenn ein Mensch durch dich einen Schritt weiter zu Jesus hinfindet, dann sammelst du dir Schätze im Himmel. Jemand hat mal gesagt, du kannst nichts mitnehmen aus dem Diesseits ins Jenseits, außer Seelen. Du kannst nichts mitnehmen ins Jenseits, nur Seelen. Und dann der berühmte Vers in 6,33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich habe mich oft gefragt, warum dieser Vers in der Bibel steht, und ich vermute, dass Jesus uns besser kennt, als wir es zugeben wollen. Wir sind immer zuerst bemüht zu schauen, dass es uns gut geht. Habe ich genug Kraft? Bin ich mit irgendjemand beleidigt? Bin ich gesund genug? Habe ich überhaupt Lust oder würde ich lieber was anderes machen? Wir finden immer Ausreden, warum wir uns ins Reich Gottes nicht investieren können. Und das Schlimme ist, umso öfters wir es uns vorplappern, am Ende glauben wir es ja selber. Aber Jesus' Forderung bleibt bestehen, wer zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, der kann auch mal was mit Gott erleben. Und wenn da ein Micha und ein Johannes hier vorne stehen und sagen, sie geben ihren Job auf, weil wir was von Gott aufs Herz gelegt bekommen haben, dann können die euch auch nachher erzählen, was die schon mit Gott erlebt haben. Und ich bitte euch, seid so mutig, geht zu ihnen hin. Fragt sie doch mal, was habt ihr denn schon mit Gott erlebt? Die können euch was erzählen. Und viele von uns fragen sich, warum erlebe ich denn Gott nicht mehr? Vielleicht ist meine Priorität irgendwo nach hinten gerutscht. Vielleicht ist Gottes Reich nicht mehr ganz oben auf meiner Liste. Jesu Forderung bleibt bestehen. Wer zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, der kann auch mal was mit ihm erleben. Und da hängt eine Verheißung dran. Und das heißt für mich, dass ich auch mal was riskieren kann. Aber da kommen wir ein bisschen später mal wieder drauf zurück. Wichtig war mir nur, dass ihr erkennt, wie viel allein schon in der Bergpredigt über das Reich Gottes geredet wird. Wir sehen, dass Jesus an alles gedacht hat. Er hat durch seinen Tod am Kreuz, die Auferstehung und die Himmelfahrt, die geistlichen Grundlagen, die Fundamente geschaffen und gelegt, so dass die Verheißungen vom Reich Gottes auf Erden von der Sendung Israels in Erfüllung gehen. Vom Alten Testament bis ins Neue Testament. Alles ist in Erfüllung gegangen und dieses Reich Gottes konnte geschaffen werden. Und dann waren da die Jünger. Die Jünger warteten schon darauf. Sie haben erkannt, okay, Jesus ist da, wir haben einen König. Und jetzt kommen sie und fragen sie, Jesus, kurz vor der Himmelfahrt, jetzt sag uns aber auch, wirst du die Herrschaft Gottes in Israel aufrichten? Apostelgeschichte 1,6. Herr, wirst du die Herrschaft Gottes jetzt in Israel aufrichten? Was hat Jesus dann gesagt? Weiß das jemand? Was hat Jesus daraufhin gesagt? Jesus sagte daraufhin, den Gedanken daran nicht verworfen. Aber er sagte, die Zeit und Stunde hat der Vater vorbereitet. Die Zeit und die Stunde hat der Vater vorbereitet. Also die Erfüllung des Reich Gottes, das steht noch aus, aber seit Pfingsten ist sichtbar geworden, und zwar werden die Christen repräsentiert durch die Gemeinde auf der Erde. Durch die Gemeinde, der der Leib Christi ist, wird Gottes Königsherrschaft in dieser Welt zum Ausdruck gebracht. Und durch die Gemeinde fallen alle nationalen und sozialen Schranken. Vor Gott sind wir alle gleich und keiner ist mehr und keiner ist weniger. Eine geniale Erfindung. Weil Jesus der von Gott eingesetzte König ist, heißt dieses Reich auch Reich Christi. Und an Jesus glaubt ihr, wer an Jesus glaubt, ist in sein Reich hineinversetzt. Jetzt gibt es noch eine interessante Stelle in Römer 14, Vers 17. Da sagt Paulus, denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, da geht es nicht um Essen und Trinken, sondern darum, dass man von Gott angenommen ist, um den Frieden und die Freude, die der Heilige Geist schenkt. Wow, auch eine tolle Stelle. Paulus sagt damit, Frieden und Freude im Heiligen Geist, weil wir gerecht vor Gott geworden sind. Manchmal verstehe mich jetzt vielleicht jemand besser, dass Leute, die Jesus Christus in ihr Herz aufnehmen, Friede und Freude im Heiligen Geist empfinden. Wir sind zwar noch Bürger hier in der Welt, aber wir erhalten unsere Weisungen von oben, denn wir besitzen bereits das Bürgerrecht des Himmels. Unser Reisepass, unser Personalausweis. Wir sind Bürger des Himmels. Und ich frage euch, ist das nicht wunderschön? Ich meine, wer kann sich sowas Geniales ausdenken? Gott gab uns mit seinem Reich ein Stück Himmel schon hier jetzt auf Erden. Und was glaubt ihr, was gibt Menschen in Not und Drangsal Trost? Natürlich der Gedanke an das Reich Gottes. Ich erinnere mich nur an Lieder, die Sklaven damals geschrieben haben, die in ihrer endlos scheinenden, geknechteten Lebensweise, welches oft die Hölle auf Erden gewesen war, und es keinen Ausweg gab. Es war der Gedanke an das Reich Gottes. Es gibt ganz viele Lieder, wo diese Menschen ihre Hoffnung in eine bessere Zeit setzen. Die Zeit, wo nicht mehr der knechtende Mensch über ihnen regiert, sondern wo Jesus regiert. Gottes Reich gibt Hoffnung. Und etwas anderes, das mir aufgefallen ist, dass Gott seine Geschichte immer mit uns Menschen schreibt. Wir haben gesehen, wie durch das Alte Testament und durch das Neue Testament Gott immer Menschen gebraucht hat, um sein Reich zu bauen. Vielleicht auch durch eine Bar jetzt hier in Ludwigsburg. Menschen, die bereit gewesen sind, sich benutzen zu lassen. Menschen, die sich gebrauchen lassen. Menschen, die sich zuerst auch vielleicht nicht getraut haben. Menschen, die versagt haben, aber wieder aufgestanden sind, wenn sie gefallen sind. Menschen wie du und ich. Und ein Teil von Gottes Plan zu werden, heißt, sich gebrauchen zu lassen. Auch wenn es bedeutet, dass ich mir dabei die Hände schmutzig mache. Vor einer Woche, da habe ich an unseren Autos die Reifen gewechselt und mein Tristan war ganz verrückt danach, mir dabei zu helfen. Nun, was kann man einen Fünfjährigen machen lassen, wenn man sich danach nicht ein neues Auto kaufen möchte? So erlaubte ich ihm, die Steinchen zwischen dem Profil rauszupulen. Ja. Er bekam den kleinen Schraubenzieher und sofort waren alle anderen Jungs auch da, wollten auch einen Schraubenzieher haben. Und dann, 2 Minuten später, waren alle Kinder aus der ganzen Straße da. Ich hatte mehr Kinder, als ich Reifen hatte. Und die wollten alle die Steinchen aus dem Profil rauspulen. Und ich habe wirklich gedacht, wenn die zu tief reinstechen, ja gut, aber dann brauche ich neue Reifen. Also ich hatte nicht so viele Reifen, wie ich Kinder nachher da hatte, die auch was machen wollten. Dann gab ich ihnen die Aufgabe, hier ist eine Bürste und ein Schlauch, ihr könnt die Reifen waschen. Und ihr glaubt gar nicht, was für ein Massaker die da angerichtet haben. Sie waren alle dreckig und vor allem mein Tristan, der treu die ganze Zeit bei mir geblieben ist und mit mir die Reifen gewaschen hat und die Steine rausgepult hat, auch wenn die anderen schon keine Lust mehr gehabt haben und wieder abgehauen sind. Seine Hände waren tief schwarz und er hatte kleine Wunden an diesem Abend, wo man Pflaster drauf machen musste. Aber er war stolz drauf, ein Teil dieser Arbeit gewesen zu sein. Und ich schaute mir dann seine Hände so an und dann schaute ich mir meine Hände an, die so ähnlich aussahen. Und dann dachte ich über unsere Hände nach. Und ich dachte mir, dass es eigentlich natürlich ist, wenn ich mir kleine Wunden oder Narben zuziehe, wenn ich meine Hände für Gott einsetze. Sie werden vielleicht schmutzig und ich verletze sie. Sie sehen oft nicht so aus, wie Hände eines Physiotherapeuten eigentlich aussehen sollten. Denn sie wurden nicht geschont, sondern benutzt und vielleicht sogar etwas abgenutzt. Wisst ihr, wenn ich Teil von Gottes Geschichte sein will, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, dann bin ich gerne bereit, auch mal Schmutz, Wunden oder sogar Narben zuzulassen. Weil ich weiß, warum ich es getan habe. Und es wird der Tag kommen, wo das Reich Gottes vollendet sein wird. Und da werden wir vor Jesus stehen und ich werde meine Hände in die Hände von dem legen, dessen Nägelmale noch an seinen Händen zu sehen sein werden. Dessen Körper übersät war von Narben und von Wunden. Und ich würde mich nicht wohlfühlen, meine geschmeidigen, geschonten und vollkommen perfekten Hände in seine Hände zu legen, wenn sie nicht mal Spuren von Mitarbeit aufweisen würden. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Ich weiß, wie froh mein Tristan war, Teil dieser Arbeit gewesen zu sein. Und ich bin erstaunt, wie oft er mich fragt, ob er mir auf dem Gerüst oder am Haus oder beim Holzmachen helfen kann. Und eine Schramme zeugt davon, Teil der ganzen Geschichte gewesen zu sein. Auch wenn wir manchmal nur ein kleines Puzzleteil sind. Und ich will die Predigt heute mit einem Lied beenden, und ich bitte euch dabei, auf den Text zu achten. Denn es geht in unserer neuen Reihe, es geht um mehr. Denn es geht darum, ein Teil seiner Geschichte zu sein. Jetzt möchte ich bitten, dass man das Video noch laufen lässt.